Das Glöckle hat gebimmelt. Super, also war schön zu sehen, was ihr da alles zu erzählen gehabt habt. Genau, ein bisschen bin ich getingelt von Gruppe zu Gruppe, aber so super, einfach welche Geschichten der Herr Jesus da mit jedem von euch geschrieben hat und schreibt gerade. So cool. Genau, sind wir gleich ermutigt, oder, Dani? Ja, also, jetzt schauen wir nochmal kurz auf die Uhr. Sind wir da, wo wir hin sollen mit der Zeit, oder wann ist der nächste Stopp?
Um 12 Uhr ist der nächste Stopp, Mittagessen.
Um 12 Uhr wird Mittag gegessen, das heißt, wir machen jetzt nochmal eine Betrachtung von Nehemia und gehen nochmal in Gruppen. Und um 12 geht das dann über ins Mittagessen. Klasse, danke. Danke auch fürs Organisieren und fürs Essen. Wie sagt ihr zu dem, was wir gerade gemacht haben? In Wien, wir sagen, das war eine Jause, aber das sagt ihr nicht, gell? Brotzeit. Ja. Okay. Also wir haben gesehen, der Nehemia möchte selber Teil der Lösung sein. Es ist erstaunlich. Der Beamer momentan zeigt noch nichts. Kommt der noch, oder? Vielleicht ist er ein Standby gegangen. Ja, klasse. Nehemia möchte Teil der Lösung sein und überlegt sich, wie er da mitbauen wird an der Stadt. Also das ist irgendwo aus dem Internet, die schaut heute anders aus, sie hat andere Grundrisse, aber damals denken halt scheinbar die Archäologen, dass das die Stadt war, hier Tempel. Und das ist, sieht man aber jetzt in dieser Zeichnung, wie sie blühend und gesund aussieht. Aber der Nehemia hat sie nicht so vorgefunden und sein Bruder Hanani auch nicht. Ja, tut sich nichts mehr. Ah, hallo. Also, der hätte es dort sehr schön. Und er sieht aber ein größeres Bild als das angenehme eigene Leben. Er sieht, sagen wir mal, wenn wir jetzt ein bisschen theologisch unkorrekt sein dürfen, dann ist in seinem Herzen der Wunsch, dein Name werde geheiligt. Das hat Jesus dann Jahrhunderte später uns beigebracht. Aber er möchte wirklich, dass der Name Gottes den Platz erhält und den Rahmen erhält, der ihm gebührt. Und er ist am Anfang alleine mit der Idee. Du siehst ja, er weint erstmal alleine und fastet alleine und betet alleine. Und er fängt auch sozusagen bei Null an. Er weiß, da drüben ist nichts los in Jerusalem. Aber egal, ob seine Hände sozusagen ganz zart sind und dass er sich die gleich aufreißen wird, wenn er da Steine anpackt, irgendwie ist das nicht das Thema für den Nehemia. Okay? Also nach dem Erdbeben ist da hier so die Schutthalde und du weißt, dein Kind ist da drinnen und du willst dein Kind aus diesen Trümmern holen, nicht? Egal, was für Hände du sonst hast. Du wirst versuchen, das irgendwie wegzuheben. Und so kommt einem der Nehemia vor. Diese Entschlossenheit. Er erachtet es sozusagen nicht für einen Raub, im Königspalast zu chillen. Er ist bereit, das Anliegen zu Beginn allein im Herzen zu tragen. Aber du siehst sofort, er ist ein überzeugter Teamplayer. Weil eines ist ihm schon klar. Ich kann das Ding nicht bauen. Ja, das geht einfach nicht. Deswegen sieht man ihn sofort nachher dann in der Gruppe. Und das ist auch für uns Älteste so eine wichtige Sache. Gell? Okay, das Anliegen hat Gott in dir drinnen angezündet. Und du hast die Idee gehabt, ja, es müsste doch hier eine Gemeinde geben, in der alles Mögliche irgendwie nach Gottes Vorstellungen laufen kann. Und hast dich auf den Weg gemacht. Und deine Frau Du als Ehefrau hast es mitgetragen und so. Aber jetzt ist doch das Leben absolut wichtig in einem Team. Also in einem Ältesten-Team, Leiterteam. Vielleicht habt ihr auch noch jüngere Brüder dabei, die in Ausbildung sind. Und das ist so wichtig, ich betone es nur nebenbei, Nehemiah ist im Team nachher unterwegs. Und vor kurzem habe ich mit einem Bruder gesprochen, der in verschiedenen Gemeindegründungen dabei war und Erfahrung hat und auch in der Seelsorge irgendwie sich interessiert. Er hat gesagt, es ist so ein wichtiger Anti-Burnout-Faktor für die Ältesten, dass du ein wertschätzendes, vielleicht wirklich freundschaftliches Miteinander im Ältesten-Team hast. Dass sich eure Frauen gut verstehen und dass ihr vielleicht manchmal einfach nur auf eine Pizza geht oder so. Auch wenn wir vielleicht nicht alles genau sehen, genau gleich sehen theologisch im Ältesten-Team, ist natürlich toll, wenn es schon so ist, dass man sehr, sehr nahe theologisch aneinander ist, aber man vielleicht verändert sich auch mal was bei dem einen, aber man ehrt den anderen. Und man kann vielleicht, wenn es gut läuft, in so einem Ältesten-Team auch sagen, wie es einem geht. Ja, also dass man sagen sich traut, hey, ich hänge gerade irgendwie in meinem Leben, vielleicht in meiner Ehe, vielleicht in meiner Arbeit werde ich so überlastet, ich muss irgendwie ein paar Monate irgendwie kürzer treten. Also ich sage nur, das Ältesten-Team, das ist so wertvoll. Ja, und auch ein Bruder hat es jetzt, glaube ich, vorher erwähnt, dass eine Vorgeschichte ging in Richtung Burnout schon und so. Also Kontroversen in der Gemeinde lasten stark auf Ältesten. Und dann ist es gut, wenn du ein vielleicht sogar freundschaftliches Team hast, wo man sich gegenseitig trägt. Also habt Acht aufeinander, sagt Paulus in Apostelgeschichte 20. Oder habt Acht auf euch selbst und auf die Herde Gottes. Die Abschiedsrede an die Epheser, die Ältesten der Epheser. Habt Acht auf euch selbst, untereinander. Schaut mal, wie es euch geht auch manchmal. So, also er behält das Anliegen 4 Monate. Ist auch irgendwie normal. Also wenn wir jetzt denken, es ist so, wie wenn sein Kind unter den Trümmern vom Erdbeben ist, dann wäre es nicht normal, wenn wir diesen Vater dann nach 7 Tagen wieder treffen im Kaffeehaus, im Sonnenuntergang. Schild gerade und du sagst, hey, wolltest du nicht dein Kind ausgraben? Hast du es schon gefunden? Er sagt, nee, ich habe es nicht gefunden, aber ich habe es probiert, es war nicht meine Gabe. So. Also du merkst, es ist irgendwie natürlich, so stark, wie das in Nehemias Herz ist, er ist noch immer brennend und er überlegt sich jetzt Schritte. Also, und wir haben gesehen, er braucht Briefe, er braucht Holz und so weiter. Und das ist in Köpfen von Ältesten und in Herzen von Ältesten auch irgendwie gut, gell, wenn man sich überlegt, so, also wir leben hier ist unser Gemeindehaus, hier wohnen die Geschwister. Sind unsere Geschwister in der Lage, Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen, auf eine natürliche und interesseweckende Art über den Glauben zu sprechen? Müssen wir sie fördern oder so? Ja? Älteste überlegen sich Schritte, analysieren ein bisschen. Und Nehemiah macht das auch, er reitet dann mit seinem Esel in der Nacht und kann gar nicht durch die Trümmer, er schaut sich mal alles an und so. Und wir sehen jetzt dann so in Kapitel 3 bis 6 eine Zeit der mühsamen Kleinarbeit. Also hier wird tatsächlich was gebaut, fand ich ganz nett, habe ich irgendwo gefunden im Internet. Nicht von den Zeugen Jehovas, die haben eigentlich die schönsten Bilder, das ist schon mal aufgefallen, wenn du googelst, die schönsten Zeichner, die mag ich dann immer nicht nehmen. Also keine Ahnung, ob das so ausgeschaut hat. Schaut, da haben sie so ein Loch in ihrer Mauer, also die Mauer ist ja nicht ganz weg, die ist einfach durchlöchert und eingerissen, scheinbar von dem Angriff von Nebukadnezar und seinen Truppen. Die hat einfach Löcher, die müssen nicht von null weg die Mauer bauen, aber 52 Tage brauchen die jetzt. Und ich denke mir, was? Okay, es waren ein paar tausend Leute. Und wo kommen die alle her? Also der Nehemiah ist hier in Kapitel 2, in Vers 9, da kam ich zu den Statthaltern jenseits des Stromes und gab ihnen die Briefe des Königs. Der König hat aber Heeroberste und Reiter mit mir gesandt. Und als Sanballat, der Horoniter und Tobia, der ammonitische Knecht, es hörten, verdross es sie sehr. Oha, schau her, die kommen an und kriegen mit, oh, da da passiert was, da gibt es jetzt ein Projekt, die wollen diese Stadt wiederherstellen und es verdross sie sehr. Also ich weiß nicht genau, was in ihren Herzen war, vielleicht kriegst du das raus aus dem Text. Auf jeden Fall waren die nicht so dafür, dass diese Stadt wieder irgendwie eine sichere, blühende, bewohnbare, pulsierende Stadt ist. Es war in ihrem Interesse vielleicht einfach ihre Einflüsse über eine, die konnten vielleicht ihren Einfluss über eine Ruinenstadt leichter aufrechterhalten, als über eine, die dann wirklich über eine vernünftige Verwaltung verfügt. So, das heißt, von Anfang an hatten die jetzt auch Gegenwind. Also ich würde sagen, in Kapitel 3 bis 6 könnte man das nennen, die mühsame Kleinarbeit. Es verdross sie sehr, dass ein Mensch gekommen war, um das Wohl der Kinder Israel zu suchen. Und ich kam nach Jerusalem und war 3 Tage dort. Vers 12. Und ich machte mich in der Nacht auf, ich und wenige Männer mit mir, und ich hatte aber keinen Menschen mitgeteilt, was mein Gott mir ins Herz gegeben hatte, noch ist es sozusagen in seinem Herzen, was mein Gott mir ins Herz gegeben hatte, für Jerusalem zu tun, und kein Tier war bei mir, außer dem Tier, auf dem ich ritt. Und ich zog in der Nacht durchs Taltor hinaus auf die Drachenquelle zu und zum Misttor, und ich besichtigte die Mauern Jerusalems, die niedergerissen, und seine Tore, die vom Feuer verzehrt waren. Und ich zog hinüber zum Quellentor und zum Königsteich, und es war kein Platz zum Durchkommen für das Tier, das unter mir war. Und ich zog in der Nacht das Tal hinauf und besichtigte die Mauer, und ich kam wieder durchs Taltor herein und kehrte zurück. Okay, Nehemia mit der Taschenlampe oder was weiß ich, guckt sich das alles an und findet es eigentlich so vor, wie der Hanani es gesagt hat. Irgendwie in Trümmern. Also da leben schon Leute, gell? Aber es hat ihnen gereicht, dass sie vielleicht ihre eigene Baracke oder ihr eigenes Haus so weit hinkriegen. Aber die Stadt, der Name, wo Gottes, der Ort, wo Gottes Name wohnen soll, ist in dem Sinn keine richtige Stadt. Ja. So, alles kaputt. Vers 16, die Vorsteher wussten aber nicht, wohin ich gegangen war und was ich tat, denn ich hatte den Juden und den Priestern und den Edlen und den Vorstehern und den Übrigen, die das Werk taten, bis dahin nichts mitgeteilt. Und ich sprach zu ihnen, ihr seht das Unglück, in dem wir sind, dass Jerusalem wüst liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt, hier bildet er das Team, kommt und lasst uns die Mauer Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger zum Hohn sind. Und ich teilte ihnen mit, dass die Hand meines Gottes gütig über mir gewesen war und auch die Worte des Königs, die er zu mir geredet hatte. Da sprachen sie, okay, wenn das so ist, wir wollen uns aufmachen und bauen. Und sie stärkten ihre Hände zum Guten. Also der Nehemia hat seine Bestandsaufnahme gemacht. Er sieht sich drin bestätigt, ja, wow, großer Bedarf, ja. Hat eh schon vorgedacht, damals als er noch in Susan war. So, jetzt müssen wir Leute einbinden. Und Nehemia motiviert nun andere Leute zum Bauen. Es wird auch ein Punkt sein, den ihr nachher besprechen könnt, den wir in den Gruppen besprechen können. Mit welchem Bruder habe ich gerade gesprochen? Werner, gell? Also, okay, wir Ältesten sind vielleicht da und wir haben das Anliegen. So, aber wir denken jetzt schon an die nächste Generation, oder? Wer werden denn die nächsten Ältesten sein? Haben die Anliegen? Haben die diese Vision, die wir hatten, als wir begonnen haben? Konnten wir das an die weitergeben? Würden die sagen, ja, auch für mich heißt es Ärmel hoch, ich kann nicht ruhen und ich will nicht ruhen, weil es noch etwas zu tun gibt im Reich Gottes. Also gibt es noch was zu tun? Voll klasse, oder? Memmingen hat positive Teilungen hinter sich, mehr Gemeinden sind entstanden. Ist das Werk abgeschlossen? Der Herr Jesus sagt, wenn der Herr des Hauses wiederkommt und er findet seine Knechte beschäftigt mit dem, was er ihnen aufgetragen hat, das sind die glückselig. Und dann kommt so ein krasser Satz, ich denke, es ist Lukas 12, er wird sich umgürten und sie zu Tisch legen lassen und sie bedienen. So krass, oder? Unser Herr Jesus freut sich, wenn er kommt und die Stafette wurde weitergegeben und es sind noch immer Leute da, die das Anliegen haben, der Name Gottes, dein Name werde geheiligt. Und das muss passieren dadurch, dass Menschen Jesus nachfolgen, dass Menschen gewonnen werden, dass Menschen herangebildet werden, dass Menschen wachsen, dass sie in einer gesunden Umgebung aufwachsen können. Alles das ist wichtig. Also, könnte man sagen, ja, der Herr Jesus war noch nicht da. Also gibt es auch für die nächste Generation, die wir motivieren müssen, die wir einbinden müssen, gibt es noch Bedarf. Und Nehemia schafft es. Gott schenkt es auch. Ja? Die reagieren erstaunlich positiv. Bis jetzt haben sie da so in dieser Trümmerhalde gelebt. Aber wenn es Nehemia sagt, dann sagen sie, ja, wir wollen uns aufmachen und bauen. Ja, vielleicht hat es nur gefehlt, dass einer das mal in die Hand nimmt. Und sie kriegen Gegenwind, Vers 19, als aber Sanballat der Horonite und Tobia der ammonitische Knecht und Geshem der Araber es hörten, spotteten sie über uns und verachteten uns, sprachen, was ist das für eine Sache, die ihr tun wollt? Wollt ihr euch gegen den König empören? So ein bisschen gezielte Falschinformationen. Ah, da werden aber die Oberen das dagegen haben. Nee, der König hat eh Briefe geschickt. Eigentlich kein Problem. Und ich gab ihnen zur Antwort und sprach ihnen, der Gott des Himmels, er wird es uns gelingen lassen und wir, seine Knechte, wollen uns aufmachen und bauen. Ihr aber habt weder Teil noch Recht noch Gedächtnis in Jerusalem. Er weiß schon, das sind eigentlich Leute, die gehören hier nicht dazu und sollen auch nicht mitmachen. Und es geht los, 3 Vers 1 und hier kommt eine Namensliste. Eljaschib, der Hohenpriester, und seine Brüder, die Priester, machten sich auf und bauten das Schaftor. Sie heiligten es und setzten seine Flügel ein. Und sie heiligten es bis an den Turm Mea, bis an den Turm Hananael. Und ihm zur Seite bauten die Männer von Jericho. Und ihnen zur Seite baute Sakur, der Sohn Imris. Und das Fischtor bauten die Söhne Senaas. Sie versahen es mit Balken und setzten seine Flügel, seine Klammern und seine Riegel ein. Und ihnen zur Seite besserte Meremot aus und so weiter. Viele Hunderte, vielleicht tausende Arbeitskräfte fangen an und wissen irgendwie, was sie zu tun haben. Ja, keine Ahnung, das erfahren wir auch nicht alles, was hier noch an Organisation notwendig war. Aber da gab es Leute, die wussten, wie sie dann andere anleiten können. Und sie ernten Spott. Sie werden die Unfähigen genannt. Genau, weiß ich gar nicht, wo das ist. Lustige Stelle, ja. Diese ohnmächtigen Juden lachen darüber. Sie ernten Spott. Ah ja, 3 Vers 33. Und es geschah, als Sanballat hörte, dass wir die Mauer bauten, da wurde er zornig und ärgerte sich sehr. Und er spottete über die Juden und sprach vor seinen Brüdern und dem Heer von Samaria und sagte, was machen die ohnmächtigen Juden? Diese Pfeifen. Denkt ihr, die können Mauern bauen? Sie spotten und doch geschieht am Schluss dieses Wunder Gottes, dass in 52 Tagen das alles fertig ist. Ich kann mir das nur so erklären, irgendwie, dass Gott es gesegnet hat und dass diese Leute wirklich in großer Zahl sich erstmal mit nichts anderem beschäftigt haben, als Steine darauf zu tun und Hölzer zurecht zu sägen und einzusetzen. Also bei uns, da wo wir wohnen, in Wien, die haben jetzt eine Straße aufgerissen. Also eine wichtige Straße, Zufahrt zu der Autobahn. Und wir müssen diese Straße immer fahren. Jetzt haben die das schon vor einem Jahr gemacht. Die war monatelang offen, ja, weil sie wollten einfach einen neuen Belag machen. Monatelang konntest du nur auf einer Spur fahren. Das bedeutet, es ist eine Einbahn. Wir mussten einen riesen Umweg immer fahren, wenn wir in die Richtung wollten. Dann haben sie es wieder zugemacht und wir haben gemerkt, so, aber die Straße ist nicht fertig. Da fehlt ja noch die Hälfte. Wahrscheinlich warten sie, keine Ahnung, den Winter ab oder so. Und dann haben sie tatsächlich im Sommer begonnen, das neu zu machen. Jetzt ist wieder die andere Hälfte offen. Monatelang, weißt du, für eine Straße bauen die Experten hier in Wien einfach extrem lang. Keine Ahnung, ich bin ja nicht aus der Baubranche, aber trotzdem erstaunt mich das, ja, was die hier in so kurzer Zeit schaffen. Ich denke, es haben viele, viele mitgemacht. Es schließen sich die Lücken, 4 Vers 1, und es geschah, als Sanballat und Tobia und die Araber und die Ammoniter und die Astoditer hörten, dass die Ausbesserung der Mauern Jerusalems fortschritt, dass die Lücken sich zu schließen begannen. Da wurden sie sehr zornig und sie verschworen sich zu kommen, um gegen Jerusalem zu kämpfen. Jetzt sagen die so, jetzt ist aber Schluss. Jetzt ist Schluss mit lustig, okay? Also hier schwimmen jetzt unsere Fälle davon, okay? Das ist unser Herrschaftsbereich, das war seit Jahrzehnten unser Ding hier. Wir leben davon, dass es eine Ruine ist, dass wir hier machen können, was wir wollen. Jetzt spießen wir sie auf. Und das kriegen die natürlich mit. Da beteten wir zu unserem Gott, Vers 3, und stellten aus Furcht vor ihnen Tag und Nacht Wachen gegen sie auf. Und Judah sprach, die Kraft der Lastträger sinkt und es ist viel Schutt da, so vermögen wir nicht mehr an der Mauer zu bauen. Also jetzt haben die Wachen, die fehlen beim Arbeiten. Unsere Widersacher aber sprachen, sie sollen es nicht wissen und es nicht sehen, bis wir mitten unter sie kommen und sie erschlagen und dem Werk ein Ende machen. Und es geschah, als die Juden, die neben ihnen wohnten, kamen und uns wohl 10-mal sagten, aus allen Orten her, kehrt zu uns zurück. Da stellte ich an niedrigen Stellen des Raumes hinter der Mauer, an nackten Plätzen, da stellte ich das Volk auf nach den Familien, mit den Schwertern, ihren Lanzen, mit Bogen. Oh, okay. Die reagieren da drauf. Die haben ein paar Leute mit Waffen jetzt, da wo die Mauer niedrig ist, wo es Einfallsmöglichkeiten gibt, stellen die auch bewaffnete Leute auf. Vers 8. Und ich sah zu und machte mich auf und sprach zu den Edlen und zu den Vorstehern und zu dem übrigen Volk, fürchtet euch nicht vor ihnen, gedenkt des Herrn, des Großen und Furchtbaren und kämpft für eure Brüder, eure Söhne und eure Töchter, eure Frauen, eure Häuser. Also, und dann kämpfen sie, also bauen sie da mit Waffen angeschnallt, ja, und passen auf, dass sie ja mit dem Tageslicht arbeiten und sobald es dunkel wird, müssen sie sofort alles bewachen. Dann machen sie sich in 4 Vers 14 machen sie sich ein Posaunensignal aus, weil sie wissen, wir sind irgendwie nicht genug Leute, ja. Also, angenommen da drüben, da kommen Feinde, dann macht man eine Posaune, dann macht man und dann müsst ihr da rüberlaufen. Ja, das wird irgendwie, also das ist schon ein Druck auf die Leute, oder? Die müssen irgendwie alarmbereit sein. Ich nenne das hier die Zeit der mühsamen Kleinarbeit. Dann passiert was ganz Doofes. Die Truppe, die irgendwie so offensichtlich alle an einem Strang zieht, die hat interne Probleme auf einmal. Kennt ihr das, wie gelähmt der Gemeinde wird, wenn man streitet da drinnen? Mit wie viel Freude machst du dann noch deine, keine Ahnung, deine Aktionen für die Ungläubigen, wenn du dir denkst, ich hoffe, es wird keiner gläubig und kommt in unsere Gemeinde, ich will da gar niemanden mehr mitnehmen, wenn die draufkommen, wie wir miteinander umgehen. Also manche haben vielleicht solche Erlebnisse hinter uns. Ich war mal in einer Gemeinde, da hat es auch gescheppert. Und naja, nämlich hier, du kannst es lesen in 5 Vers 1. Und es entstand ein großes Geschrei des Volkes. Also die waren, sind draufgekommen, dass die ein bisschen Privilegierteren haben einfach andere ausgenützt. Ich nenne das mal so Lieblosigkeit in der Gemeinde. Rücksichtslosigkeit untereinander. Ja, nicht die Gesinnung vom Herrn Jesus, dass man die Lasten einander trägt. Es entstand ein großes Geschrei des Volkes und ihrer Frauen gegen ihre Brüder, die Juden. 5 Vers 1 war das. Und es gab solche, die sprachen, unsere Söhne, unsere Töchter, wir sind viele und müssen Getreide erhalten, damit wir essen und leben. Und es gab solche, die sprachen, wir müssen unsere Felder und unsere Weinberge und unsere Häuser verpfänden, damit wir Getreide erhielten in der Hungersnot. Wir mussten die Felder verpfänden in der Hungersnot, da gab es eine Hungersnot vor einiger Zeit. Und es gab solche, die sprachen, wir haben Geld geliehen auf unsere Felder und unsere Weinberge für die Steuer des Königs. Gab scheinbar auch Leute, die hatten Geld zu verleihen. Und nun, unser Fleisch ist wie das Fleisch unserer Brüder. Unsere Kinder sind wie ihre Kinder. Also vom gleichen Volk Israel waren sie jetzt total verschuldet bei ein paar Leuten. Wir müssen unsere Söhne und unsere Töchter dem Knechtsdienst unterwerfen. Und manche von unseren Töchtern sind schon unterworfen. Wir verkaufen gerade unsere Kinder, damit wir unsere Schulden zahlen können. Und es steht nicht in der Macht unserer Hände, sie zu lösen. Unsere Felder und unsere Weinberge gehören ja anderen. Unsere Existenzgrundlage ist weg, weil wir irgendwie abgezockt wurden in unserer Notlage. Wir haben das ausgenutzt. Die sind jetzt quasi bereichert um unsere Ländereien. Und als ich ihr Geschrei, Vers 6, und diese Worte hörte, wurde ich sehr zornig. Und mein Herz hielt Rat in mir, und ich stritt mit den Edlen und mit den Vorstehern und sprach zu ihnen, auf Wucher leiht ihr jeder seinem Bruder. Und ich veranstaltete eine große Versammlung gegen sie, und ich sprach zu ihnen, wir haben unsere Brüder, die Juden, die den Nationen verkauft waren, soweit es uns möglich war, losgekauft. Und ihr wollt etwa eure Brüder verkaufen, und sie sollen sich uns verkaufen? Da schwiegen sie und fanden keine Antwort. Ein Bruder hat vorher in der Gesprächsrunde gesagt, es ist so hart, unangenehme Dinge anzusprechen in der Gemeinde. Alle von uns kennen das, irgendwie Menschenfurcht, willst du wirklich wen konfrontieren? Manchmal geht es nicht mehr anders. Nehemia ist an dem Punkt, wo er sagt, ja, wenn wir hier untereinander mit zwischenmenschlichen Problemen haben und uns nicht mehr vertrauen können, wenn wir das Gefühl haben, ja, also ich werde hier eigentlich, werde ich hier überhaupt nicht gesehen, sondern ich werde nur ausgenutzt von Leuten, die das sozusagen, die in Machtpositionen sind, dann ist unsere innere Einheit weg. Der Herr Jesus sagt, ein Haus, das mit sich selbst uneins ist, kann nicht bestehen, oder? Also das erklärt er den Pharisäern, als sie sagen, Jesus, du, wir hätten jetzt doch eine Möglichkeit gefunden, warum du Dämonen austreiben kannst. Nein, 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 nicht, dass du Gott bist. Nein, nein, wir hätten gedacht, es könnte sein, dass du der Oberste der Dämonen bist. Also mit einem Wort, dass du der Teufel bist. Ne? Jesus sagt, oh Mann, ein Haus, das mit sich uneins ist, kann nicht bestehen. Seit wann treibt der Teufel Dämonen aus? Schon mal überlegt. Ja, also so. Ein Haus, das mit sich uneins ist, kann nicht bestehen. Also dieses Kapitel 3 bis 6 würde ich nennen, die mühsame Kleinarbeit. Es ist viele kleine Schritte, die nicht so viel Spaß machen. Will MacDonald hat das mal gesagt. Ja, der meiste Teil meines Lebens hat aus mühsamer Kleinarbeit bestanden. Wir sehen ja den Will MacDonald so als ein Mann, der Bücher veröffentlicht und Konferenzen hält. Er sagt, der meiste Teil meines Lebens war mühsame Kleinarbeit. Sicher auch in der Gemeinde. Da jemand unzufrieden, da zwei Leute entzweit, da vielleicht ein Irrlehrer, da vielleicht eine körperlich schwierige Phase, was auch immer, oder? Da bereitest du vor und kannst dich nicht konzentrieren, weil der Nachbar bohrt. Und so. Mühsame Kleinarbeit, auch intern. Und Nehemia kümmert sich dort drum. Und er geht durch diese Zeit und geht die Dinge an. Mit Gottes Segen eigentlich. Es funktioniert. Also die Leute gehen dann drauf ein und Vers 12, da sprachen sie, wir wollen es zurückgeben und nichts von ihnen fordern. Wir wollen so tun, wie du sagst. Cool, oder? Eigentlich ist das, den Vers könnte man sich als Älteste irgendwo hinhängen in die Gemeinde. Habt ihr das gesehen? Wir haben als Älteste was zu den Geschwistern gesagt und sie haben gemacht, was wir gesagt haben. Wir wollen so tun, wie du sagst. Wir wollen nichts behalten. Okay, du hast recht. Oft ist die Realität, ja, wie sagen wir, dass du Monate und Wochen lang betest, dass der Bruder und die Schwester das bitte einsehen und so. Aber cool, ich finde das einfach auch schön zu lesen. Nehemia 5, Vers 13. Oder was war das jetzt? 12. Und ich rief die Priester und ließ sie schwören, nach diesem Wort zu tun. Nehemia nimmt eine Haltung des Dieners ein, Nehemia 5, 14 bis 18. Er sagt, ja, also es ist schon so, ich hätte das Recht auf Catering. Also es ist normal so, wenn ich da so eingesetzt werde vom König, auch Statthalter ist er jetzt scheinbar vom König geworden. Das heißt, dass ich natürlich jetzt nicht selber zum Edeka einkaufen gehen muss, sondern die liefern mir das und ich habe das Recht, dass alle mein Bedarf von den Leuten gedeckt wird. Immerhin habe ich ja auch Mühe damit. Also die sollen ruhig hier ihren Anteil, die sollen sozusagen mein Gehalt aufbringen. Und Nehemia 5,14, er sagt, ich habe das nicht gemacht. Also ich wollte lieber, ich habe verzichtet auf das Ganze. Ich habe gesagt, ich kaufe mein eigenes Wurstbrot. Und ihr müsst das nicht machen. Es ist mir lieber, die Haltung eines Dieners, es ist mir lieber, ihr habt es etwas leichter. Ihr habt es eh schon schwer genug. Also hier kommt so schöne Ältestenhaltung raus. Ich lasse mich nicht feiern und nicht mit auf Händen tragen, sondern ich schaue, dass du gut vorankommst, auch wenn ich es dadurch etwas schwieriger habe. Also, zusammenfassend, bevor wir jetzt wieder diese Zettelchen in die Hand bekommen, die zweiten. Was sehen wir? Wir sehen, Aufbruchsstimmung ist gut für den Gemeindedienst, aber nicht genug, oder? Aufbruchsstimmung trägt uns nicht durch die Zeit der mühsamen Kleinarbeit durch, glaube ich. Also wenn du einen Ältestendienst, wenn wir einen Ältestendienst und wenn dein Mann und du diesen Dienst bis ins Alter durchhalten möchten, ist mehr nötig. Lass uns nochmal Nehemia betrachten, dieses Bild, dieses Mosaik, was da entstanden ist. Wir sehen, Nehemia hat einfach ein Anliegen für Gottes Namen. Er sagt nicht, ja, mir gefällt es, in der Gemeinde mitzuarbeiten, sondern er sagt, na, ich habe noch was Höheres. Ich schau mir an, hat Gottes Namen diesen Wohnort in Jerusalem? Es geht mir um ihn. Und wie oft, es ist interessant, wie oft Nehemia da kleine Gebete in dieses Buch einfließen lässt. Er ist dauernd mit ihm in Kontakt. Es geht ihm um Gott persönlich. Aufbruchstimmung ist nett, aber ein Stern, der immer leuchten wird, das ist der Herr Jesus. Und immer, da kannst du immer zu ihm hinschauen, in allen Zeiten deines Ältestendienstes. Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und morgen. Das heißt, in der Gemeinde wird es wechselnde, schöne, gute und nicht so gute Nachrichten geben. Er hat das Anliegen für den Namen, ich sage jetzt mal, vom Herrn Jesus. Jesus hier in Deutschland, in Süddeutschland, sind jetzt noch so viele Leute in der Finsternis. Ich würde mir wünschen, dass wir ein Ameisenheer von Christen haben, die ausschwärmen und die gefährlich werden für das Reich des Teufels. Denn hierzu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre, dass er die Leute rausholt aus der Finsternis. Und ich würde so gerne, wegen dir, Herr Jesus, dass du deine Geschöpfe wieder in Empfang nehmen kannst. Deswegen hätte ich gerne in der Gemeinde gearbeitet. Deswegen hätte ich gerne hier eine Gemeinde, die irgendwie gesund und liebevoll ist, wo gesunde Christen sich entwickeln, die dann das Licht weitergeben. Wegen dir, Herr Jesus. Wegen ihm will er sich einsetzen, wegen ihm macht er Dinge, die er noch nie getan hat. Er hat ja nur Soße über den Braten gegossen in der Burg Susan und jetzt beschäftigt er sich mit Holzbalken und muss in seinen Händen den Holzschiefer rausziehen. Er sieht das große Bild, worum es geht. Er plant Schritte, vielleicht muss man Schritte auch wieder streichen, vielleicht darf man sich auch nicht überlasten. Ihr werdet hier so einen Zettel bekommen mit verschiedenen, da sind verschiedene Arbeitsbereiche einer Gemeinde drauf. Lasst euch nicht davon erschlagen. Wenn du Burnout vermeiden willst, muss man auch einfach mal sagen, so, und bestimmte Sachen in unserer Gemeinde können wir jetzt nicht mehr, wir finden keine anderen Schultern mehr, auf die wir es legen können, dann streichen wir die jetzt mal. Wir müssen auch überleben. Also ich will nicht, dass Nehemia uns in einen Wahnsinn reintreibt, nur weil Nehemia so aktiv ist. Gell? Einfach auch schlau sein. Es ist Teamarbeit. Lass uns daran arbeiten, dass wir gesunde Teams haben, dass wir uns vertrauen, dass wir auch über alles Mögliche sprechen können im Ältestenteam, auch über Fußball und auch über das Wetter und keine Ahnung was. Damit wir als Menschen auf ein gutes Miteinander kommen. Damit wir auch dann, wenn wir in Nöten sind, aufgefangen werden können in unserem Team. Dass unsere Frauen sich verstehen. Ach, Frauen sind manchmal so verunsichert, so leicht. Frauen denken manchmal, mag sie mich überhaupt? Sieht sie mich kritisch? Dann senden sie so solche Botschaften aus, so, Die andere sieht, sendet die aus, das verunsichert mich. So, also wenn Schwestern sich näher kommen, austauschen, das ist so wertvoll. Ja. Und Rückschläge und Einschüchterungen sind normal. Das lernen wir. Deswegen hat uns Gott dieses Buch so überliefert, dass die sofort quergeschossen haben, die anderen Leute, dass intern in der Gemeinde das alles nicht mehr so gut gepasst hat, man musste sich um das kümmern und das ist die mühsame Kleinarbeit. Aber schau, nach 52 Tagen steht die Mauer, das ist unglaublich. Kapitel 6, Vers 15. Und die Mauer wurde vollendet am 25. des Elul in 52 Tagen und es geschah, als also unsere Feinde es hörten, da fürchteten sich alle Nationen, die rings um uns her waren und sie sanken sehr in ihren eigenen Augen und sie erkannten, dass dieses Werk von unserem Gott aus geschehen war. Da müssen sie noch in Kapitel 7 die Türflügel einsetzen und so weiter. Aber irgendwann ist das Ding so schön. Heute kann das Wert zeichnen sozusagen. Und klasse, oder? Eine schöne Geschichte. Ich lese gerne schöne Geschichten. Ich lese nicht so gern Buch Richter, wo alles kaputt geht. Aber das ist irgendwie schön. So, Vorschlag, lasst uns wieder drüber austauschen, über die Themen, die in diesem Abschnitt waren. Und dann in die Mittagspause gehen. Ich gebe euch wieder Zettel.